Gegenwart Jesu sein dürfen. Und er hat ja verheißen, da wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Welch ein großes Geschenk ist das. Jesus in unserer Mitte. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Den Auferstandenen, der gekommen ist, um ihnen Heil und Frieden zu bringen. Ja, Lob und Dank, dass wir bei Jesus alles das finden dürfen, was wir für unser Leben brauchen. Ich möchte keine lange Vorrede halten. Ich möchte uns ein Wort Gottes lesen, das mir so in den Sinn gekommen ist, als ich an diese Versammlung dachte. Ist das laut genug? Könnt ihr es verstehen, ja. 4. Mose, Kapitel 14. Da heißt es von Vers 19. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so, wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Und der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Jedoch, so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Die Amalekiter aber und die Kanaaniter wohnen in der Ebene. Morgen wendet euch und brecht auf zur Wüste, in die Richtung zum Schilfmeer. 2 Jahre war das Volk Israel nun schon unterwegs. Nun stehen sie unmittelbar vor der Grenze des verheißenen Landes. Und sie sind im Begriff, das Land einzunehmen. 2 Jahre sind eine lange Zeit. Normalerweise hätte die Reise nicht so lange dauern müssen. Aber Gott hatte seine Gründe, dass er sie diesen Weg geführt hat. Und sie haben während dieser Zeit viel erlebt. Große, gewaltige Dinge sind geschehen. Sie mussten aber auch durch manche Trübsal und Not hindurchgehen. Sie haben manche Angst ausgestanden, manche Entbehrungen auf sich nehmen müssen, aber sie sind hindurchgekommen und stehen nun vor der Grenze zu Kanaan, dem Land, das ihnen Gott verheißen hat. Und bevor sie über die Grenze gehen sollten, und da hat Mose erst noch einmal 12 Kundschafter ausgesandt. Die sollten das Land erkunden. Sie sollten einen Bericht nach Hause bringen. Sie sollten sehen, wie das Land beschaffen ist, ob es fruchtbar ist oder ob es weniger fruchtbar ist. Sie sollten die Städte erkunden, ob sie fest sind befestigt oder ob sie in offenen Dörfern leben. Und sie sollten die Bewohner beobachten und sollten das alles in einem Bericht zusammenfassen und ihn dem Volke vorlegen. Und nun kommen diese 12 Männer zurück. Und sie müssen bestätigen, was Gott gesagt hat. Das Land ist sehr gut. Es ist fruchtbar. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das war ein Ausdruck, um dieses gute Land zu beschreiben. Und das müssen sie anerkennen. Sie haben das so vorgefunden, wie Gott es gesagt hat. Aber dann kam das große Aber. Aber das Volk ist sehr stark. Wir haben Riesen gesehen. Und als wir sie betrachtet haben, kamen wir uns vor wie Heuschrecken. Und auch sie haben uns so gesehen. Was für eine Einstellung. Und Gott hatte ihnen gesagt, er wird sie hineinbringen. Sie haben die Wunder gesehen, die im Toten Meer, im Roten Meer geschehen waren. Dass Gott sie wunderbar hindurchgeführt hat. Sie haben erfahren, wie er schon Feinde besiegt hat. Er hat ihnen Wasser beschafft in der Wüste. Er hat sie gespeist mit dem Manna. Sie durften Gottes Güte, Gnade erleben, seine Wunder. Das war eine Kette von Wundern, die sich abgespielt hatte. Aber wir können dieses Land nicht einnehmen. Wir sind zu schwach. Eigentlich war das nicht ihre Aufgabe. Sie sollte nur einen Bericht abliefern. Sie sollte nur bestätigen, dass Gottes Wort wahr ist und dass er sein Wort hält. Aber sie geben ihren Kommentar. Und sie machen das Volk nervös. Sie schaffen einen Aufruhr dadurch. Es heißt, dass die ganze Gemeinde weinte. Ja, dass sie schrien, dass sie einen Aufstand machten. Wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wollen wieder zu den Fleischtöpfen. Wir wollen dahin, wo es uns nicht mangelt. Da haben sie völlig übersehen, wie geknechtet sie waren. Was sie alles ertragen mussten, wie sie Sklavendienste tun mussten. Alles vergessen. Ja, und das war schlimm. Die Folgen waren schrecklich. 12 dieser Kundschafter, die diese Meinung vertraten, fanden auf der Stelle den Tod. Und Gott hat sie getötet. Und das andere Volk wollte Gott genauso vernichten. Aber da hatten sie einen Fürsprecher. Und das war Mose, der für sein Volk eintrat, der zu Gott flehte, Gott bestürmte. Und wir haben hier gelesen, dass Gott vergeben hat. Aber straflos kam das Volk nicht davon. Sie sind alle in der Wüste geblieben. Niemand von ihnen hat das verheißene Land erreicht. Sie sind in der Wüste gestorben. In 40 Jahren umherirren, so könnte man das sagen. Sie haben ein schlimmes Ende genommen. Aber da heben sich zwei von diesen Kundschaftern in wunderbarer Weise ab. Da sind zwei, von denen Gott sagt in Kaleb, war ein anderer Geist. Und das war der Geist des Glaubens. Und diese beiden, Josua wird später noch erwähnt, sie haben sich vor das Volk gestellt, sie zerrissen ihre Kleider, sie waren bewegt von dem, was geschah. Das hat sie wirklich aus der Bahn geworfen. Und dass sie das erleben mussten. Und sie haben mit Engelszungen geredet. Gott wird uns hineinbringen. Von diesen Völkern ist er gewichen, aber mit uns ist der Herr. Sie haben ihn in ihre Überlegungen aufgenommen. Sie wussten, wir sind schwach. Wir können von ihnen zertreten werden, von diesen Riesen, die da in den Städten wohnen. Wir haben nicht die Macht. Aber mit uns ist der Herr. Und wenn der Herr auf unserer Seite ist, dann sind wir immer Sieger. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Er fühlte sich schwach. Er fühlte sich hilflos. Aber er wusste den Herrn auf seiner Seite. Und wenn der Herr mit uns ist, dann dürfen wir unverzagt sein. Dann dürfen wir wie Josua und Kaleb glauben, dass der Herr mächtig genug ist, das durchzuführen, was er uns verheißen hat. Sie haben das Gleiche erlebt, das Gleiche gesehen, was auch diese Mehrzahl der Kundschafter erfahren hat. Und dennoch, sie denken anders und sie handeln anders. Es heißt im Timotheusbrief, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Unterschied. Der größte Teil dieser Kundschafter war von dem Geist der Furchtsamkeit bewegt. Josua und Kaleb hatten den Geist des Glaubens. Und der Geist Gottes machte mutig. Der Geist Gottes macht stark. Und darauf kommt es an, dass wir uns erfüllen lassen mit dieser Kraft von oben. Mit der Kraft, die unser Leben bewegt, die sich in uns offenbaren will. Wir haben den Geist des Glaubens empfangen. Und wir wollen diesem Geist Raum lassen in unserem Leben. Wir wollen uns erfüllen lassen mit neuer Kraft, mit neuem Segen. Vielleicht stehen auch wir vor Herausforderungen, vor denen wir uns fürchten. Und wenn wir in unsere Zeit blicken, dann kann uns der Mut schwinden. Wenn wir hineinschauen in das, was in der Welt geschieht, aber auch in das, was unter den Kirchen alles zu Wege gebracht wird, dann können wir uns wirklich nur fürchten. Aber wir haben in Gottes Wort, das uns sagt, fürchte dich nicht. Und das hat Gott seinem Volk sehr oft gesagt. Paulus schreibt im Korintherbrief, zweiten Brief in Kapitel 11, und das ist so gewissermaßen sein Leidenskatalog. Von den Juden habe ich 5x40 Streiche weniger einen bekommen. Stellen wir uns das mal vor, was der Mann ertragen musste. 3x bin ich mit Ruten geschlagen. 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft. Ja, da fragen wir uns, wenn er schon Hunger und Durst erlitten hat und oft darunter leiden musste, warum er dann noch gefastet hat. Er hat es getan, weil er die Notwendigkeit dafür gesehen hat. In Fasten oft, in Kälte, in Blöße, außerdem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer leidet Ärgernis? Und ich brenne nicht. Wem, wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Paulus hat nicht behauptet, er sei stark. Er hat mit der Stärke Gottes gerechnet. Er wusste, er war stark, wenn er selber schwach gewesen ist. Denn in unserer Schwachheit kommt die Kraft Gottes zur Geltung. Wie viele haben sich gerühmt, haben große Worte gebraucht, haben sich in den Vordergrund gestellt und sind dann auf die Nase gefallen, weil sie nicht mit Gott, sondern mit sich selbst, mit ihrer Kraft gerechnet haben. Es kommt nicht auf unsere Stärke an, sondern auf die Stärke unseres großen Gottes. Wie wunderbar, dass wir damit rechnen dürfen. Und Paulus sagt weiter, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das hat Gott ihm gesagt, nachdem er dreimal den Herrn angefleht hatte, dass er, wie die Bibel sagt, diesen Satansengel von ihm nehme, der ihn mit Fäusten schlug. Und das ist bildhaft gesagt, aber das ist deutlich und klar. Er hat dreimal zum Herrn ganz intensiv darum gebetet. Und dann kommt diese Antwort. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Wie oft fühlen wir uns schwach, meinen, es geht nicht mehr weiter. Wir stehen wie vor einer Wand, die nicht weichen will. Wir glauben, wir sind am Ende. Und dann kommt Gott. Und dann wird seine Kraft mächtig. Und dann wirkt Gott in einer wunderbaren Weise. Und wir erleben, wie herrlich es ist, wenn wir ihn erleben, der auch heute noch derselbe ist, der sich nicht geändert hat. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Was für ein gewaltiges Wort. Nichts wird euch unmöglich sein. Und denn das deshalb, weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott kennt kein Unmöglich. Gott vermag alles. Und weil er alles vermag, darum dürfen auch wir erleben, dass uns nichts unmöglich ist. Ich habe einmal eine Abbildung gesehen in einer Jugendzeitschrift. Und da war ein Amboss zu sehen. Und auf dem Amboss war ein Wort. Dieses Wort, unmöglich. Und dann war ein Arm abgebildet, in der einen Hammer schwang. Und der Hammer traf die beiden ersten Buchstaben. Und aus dem Wort unmöglich ist möglich entstanden. Die beiden Buchstaben weg. Und alles war anders. Auf dem Arm standen die Worte Glaube. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Ja, wir können wirklich in Gott vertrauen. Oder da war ein König, dem ein Gnadengesuch überreicht wurde. Da wurde jemand wohl lebenslänglich verurteilt. Und dann nimmt der König dieses Gnadengesuch in die Hand. Da stand geschrieben, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und dann nimmt der König einen Stift, streicht das Komma hinter dem unmöglich aus und setzt es ein Wort weiter nach vorn wieder hin. Und dann hat sich das alles verwandelt. Dann hieß es, Gnade möglich, nicht im Gefängnis zu belassen. Das macht unser Gott. Das, was unmöglich ist, macht er möglich. Es kann kein Kamel durch ein Nadelöhr gehen. Das wissen wir. Denn das ist unmöglich. Und als die Jünger das hörten, wie ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr gehen kann, so kann ein Reicher nicht ins Reich Gottes kommen. Ja, sie erschrak. Das ist unmöglich. Dann kann ja niemand gerettet werden. Und dann sagt Jesus auch diese Worte. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Aufgrund unserer Sünde, unserer Verfehlungen, aufgrund all unserer Rebellion gegen Gott, die in unserem Leben sich angehäuft haben, könnten wir keine Vergebung empfangen. Unmöglich. Aber da ist Jesus ans Kreuz gegangen. Da hat er sein Leben gegeben und er hat es möglich gemacht, dass Sünder errettet werden können. Dass sie errettet werden, wenn sie zu ihm kommen. Denn Gott ist ein Gott der Möglichkeiten. Denn Gott ist mächtig genug, auch mit unseren, mit deinen, mit meinen Problemen fertig zu werden. Denn Gott vermag Dinge zu tun, die wir uns gar nicht träumen lassen. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und darum brauchen wir keinen großen Glauben, sondern einen kleinen Glauben an den großen, gewaltigen Gott. Und Gott ist mächtig genug. Und das wollen wir glauben. Und daran wollen wir festhalten. Er ist der Herr. Ihm wollen wir vertrauen. Ja, ich will auf Gott vertrauen und ich werde Sieger sein. Ganz allein auf ihn nur schauen oder bauen. Er ist mein und ich bin sein. Und darum blicken wir nicht auf uns, auf unsere Schwäche, unsere Unmöglichkeit. Gott ist mächtiger als alles andere. Und da ist noch etwas. Gott kann alles. Bei Gott sind Dinge nicht unmöglich, sondern sie sind möglich. Aber die Bibel sagt uns auch, dass Gott etwas nicht kann. Was kann Gott nicht? Bitte? Bitte? Naja, also ich habe Schwierigkeiten mit meinem Gehör. Gott kann eins nicht. Er kann nicht lügen. Glaubt ihr das? Gott kann nicht lügen, das sagt die Bibel. Der Gott, der nicht lügen kann. Ich glaube, im Titusbrief ist das geschrieben. Er kann alles, aber nicht lügen. Und wenn er eine Verheißung gegeben hat, dann erfüllt er sie auch. Das dürfen wir glauben. Und wir dürfen ihm vertrauen. Ich möchte noch auf eine Bibelstelle zurückkommen, die wir im Neuen Testament finden und die auch Bezug hat zu dieser Geschichte des Volkes Israel. In 1. Korinther Kapitel 10. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen gelüstet, wie es jene gelüstete. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, die geschrieben stehen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tage 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, in dass ihr sie ertragen könnt. Und das ist eine Mahnung an uns alle. Wir haben hier das alttestamentliche Volk Israel als ein Vorbild, das wir beachten sollen. Und diese Geschichten sind geschrieben, damit sie uns dienen. Israel hat den Segen Gottes erfahren in wunderbarer Weise. Hier finden wir schon einen neutestamentlichen Bezug. Sie haben aus einem geistlichen Felsen getrunken, der mit ihnen ging. Und dieser Fels war Christus. Sie sind durchs Meer gegangen. Sie haben Gottes Gnade in allen Dingen erlebt. Und sie sind gescheitert. Das soll uns natürlich nicht erschrecken. Und darum fügt auch Paulus hier am Ende dieses Abschnitts hinzu. Gott ist aber treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Gott lässt die Versuchung nicht schwerer werden, als dass wir sie ertragen können. Und mit der Versuchung, die er zulässt, hat er schon einen Ausgang geschaffen. Einen Ausweg, der aus dieser Versuchung führt. Ja, Gott ist wunderbar. Denn Gott plant unser Leben. Und darum dürfen wir ihm unser Leben anvertrauen. Und das wollen wir uns neu sagen lassen. Dass wir wachsam sein sollen. Und dazu ermahnt uns die Bibel immer wieder, seid wachsam. Versuchungen werden nicht ausbleiben, auch in unserem Leben. Es geht nicht ohne Prüfungen in unserem Leben ab. Gott prüft unseren Glauben. Der Glaube soll geläutert werden und das geschieht im Feuer. Feuer brennt. Feuer ist schmerzhaft. Und das habe ich als Kind erlebt mit 10 Jahren. Und da waren wir Kinder zusammen. Und mein Bruder, und der hat eine Flasche Brennspiritus in die Hand bekommen. Und dann spritzte er was auf meine Hose und dann warf er ein Streichholz drauf. Mit einem Mal stand ich, dieser kleine 10-jährige Junge, in hellen Flammen und lief so durch die Wohnung. Und dann kam glücklicherweise meine Oma und die hat schnell ein Federbett aus dem Bett gerissen und hat mich darin eingewickelt. Und da waren die Flammen gelöscht. Aber die Verbrennungen waren schlimm. Und ich musste viele Schmerzen ertragen. Feuer ist gefährlich. Und darum sollen wir uns hüten, dass wir nicht der Versuchung nachgeben. Der Versuchung muss man aus dem Wege gehen, wie ein Josef, der davonlief, als die Versuchung ihn überfiel. Wir dürfen nicht meinen, wir sind so stark, dass wir das alles einfach so überwinden können. Wir brauchen und die Bewahrung Gottes. Er wird nicht zulassen, dass wir über Vermögen versucht werden. Wie wunderbar ist das. Dann möchte ich mit einem Vers noch schließen, aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Und da heißt es, denn ich bin überzeugt, da sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, noch Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Und das wollen wir in unseren Gedanken mitnehmen. Und das wollen wir uns vergegenwärtigen. Uns kann nichts scheiden von der Liebe Christi, wenn wir uns dieser Liebe überlassen, uns ihr übergeben. Wir haben am Anfang gehört, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Über all die Kleidungsstücke, die wir anlegen sollen, sollte die Liebe kommen. Die hält alles zusammen. Ohne Liebe ist unser Dienst umsonst. Ohne Liebe sind unsere Gaben wertlos. Ohne Liebe können wir vor Gott nicht bestehen. Und ohne Liebe können wir auch kein Segen in dieser Welt sein. Und von dieser Liebe sollte uns nichts scheiden. Diese Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, die soll in uns bleiben. Und die Liebe zu Christus wird uns erhalten. Erhalten in seiner Gegenwart, bis wir einmal seine Herrlichkeit schauen dürfen. Das ist reine Gnade. Wir können nichts beanspruchen. Wir haben nichts verdient. Es ist alles nur Erbarmen Gottes. Und dafür wollen wir dem Herrn danken. Dafür wollen wir ihn preisen. Und wir wollen lobend durchs Leben gehen. Wir wollen ihn preisen, auch wenn die Versuchung manches Mal hart wird. Auch wenn wir meinen, dass wir nicht weiterkommen. Der Herr hat immer einen Weg. Und damit wollen wir uns trösten. Beten wir noch miteinander. Herr Jesus, wir preisen dich. Du bist der Wunderbare, der ewige Gott. Du hast uns errettet in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit. Du hast unser Leben gesegnet bis zu diesem Augenblick. Obwohl wir nicht immer gehorsam waren, obwohl wir so manches Mal unseren eigenen Weg gegangen sind und auch da dem Volk Israel gleichen. Herr, wir danken dir, dass du vergibst und dass du vergeben hast und dass du uns hilfst, Herr Jesus. Wir preisen dich, dass du die Erlösung vollbracht hast, die wir nicht vollbringen konnten, die niemand vollbringen kann. Herr, wir danken dir, wir preisen dich für dein Wort, das wir haben dürfen, das unseres Fußes Leuchte ist auf unserem Weg. Du willst auch dieses Wort segnen, das wir vor uns hatten. Herr Jesus Christus, begleite du uns, segne einen jeden mit deinem Frieden. Herr Jesus, wir preisen dich, wir beten dich an. Du willst uns stärken in unserem Glauben. Du willst uns mutig machen, dass wir wie Josua und Kaleb unseren Weg gehen. Herr, wir danken dir. Wir beten dich an, wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.